Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Herrn Gerhard Müller von Falk & Co.
Hallo.
Und wieder unserem Gast und Spezialisten für die Steuer, Dr. Gregor Führig. Herzlich willkommen.
Grüße in die Runde. Hallo.
Letztes Mal hatten wir uns mit der Umsatzsteuer befasst und zwar insbesondere mit der Frage, wie umzugehen ist, wenn in verschiedenen Konstellationen Umsatzsteuer abgeführt wird oder abzuführen ist. Dabei ist ein Aspekt noch offen geblieben, Herr Müller, nämlich der Aspekt der Vorsteuer.
So ist es, denn das insolvente Unternehmen ist ja dadurch gekennzeichnet im Normalfall, dass es ein gerüttelt Maß an unbezahlten Verbindlichkeiten gibt, weil schlicht die Liquidität dafür nicht mehr vorhanden war. Und die Rechnungen, die eingehen, die sind ja auch im gewerblichen Bereich Rechnungen mit Umsatzsteuer. Und daraus wurde der Vorsteuerabzug geltend gemacht, üblicherweise. Was passiert damit im Rahmen der Insolvenz? Kann ich das, was ich an Vorsteuererstattung vom Finanzamt bekommen habe, einfach behalten, auch wenn ich nicht bezahle?
Das wäre zu schön. Klar, auch da gibt es eine Korrektur, eine entsprechende Korrekturnorm, die eben entsprechend bei der Uneinbringlichkeit der Forderung hier greift. Und dann ist der Vorsteuerabzug zu korrigieren und wieder nach den bekannten Grundsätzen aufzuteilen zwischen Insolvenzforderung oder Masseverbindlichkeit.
Wir hatten ja ursprünglich jetzt in der letzten Folge uns den Fall angeschaut, zwei Grundfälle zu sagen, Fall 1. Wir hatten selbst geliefert vor der Insolvenzantragstellung und auch noch keine Zahlung erhalten, hatten dann gesehen, okay, mit der Insolvenzeröffnung entsteht diese Forderung sozusagen neu und das Finanzamt oder die Finanzbehörden erhalten diesen Anspruch auf die Umsatzsteuer. Wir hatten den zweiten Fall, auch Gelieferung vor der Insolvenzantragstellung, aber auch Geldeingang vor der Insolvenzantragstellung. Dann hatten wir gesehen, in diesem Fall wird die Umsatzsteuer dann zu einer Insolvenzforderung, das heißt, das Finanzamt bekommt nur die Quote. Jetzt hätten wir praktisch den dritten Fall gedanklich hier für unser Umsatzsteuer-Kompendium, unsere Umsatzsteuerüberlegungen. Wir haben eine Lieferung erhalten für 100.000 Euro vor der Insolvenzantragstellung und haben aber noch nicht bezahlt.
Haben aber den Vorsteuerabzug geltend
gemacht. Haben den Vorsteuerabzug geltend gemacht, haben da praktisch 19.000 Euro für bekommen. Aber haben wir, weil natürlich klamm waren in der Situation, haben wir natürlich nichts bezahlt. So, wie ist die Konstellation hier? Das ist ja unser Fall.
Also klar, auf der Ebene des Liefernden, das ist tatsächlich eine uneinbringliche Forderung, wie man es kennt, nach dem Wort Sinne. Der wird natürlich seine Umsatzsteuer korrigieren und korrespondieren. Dazu müssen wir als Insolvenzschuldner entsprechend den Vorsteuerabzug korrigieren. Und das wäre im Grundsatz dann eine Insolvenzforderung. Ja.
Dann gibt es noch den vierten Fall. Wir haben tatsächlich die Ware erhalten und haben vor Insolvenzantragstellung noch nicht bezahlt, zahlen aber nach der Insolvenzantragstellung. Beispielsweise, weil es eine Lieferung war unter Eigentumsvorbehalt und wir das Eigentum an dem Produkt gerne behalten wollen, weil es für die Fortführung sinnvoll ist.
Ne? Genau, das ist ja durchaus denkbar, dass da was Sinnvolles bestellt wurde.
Wie ist der Fall dann?
Im Grunde parallel zu dem Thema, wie wir es mit den Forderungen des Insolvenzschuldners besprochen haben. Die Uneinbringlichkeit wird erstmal dadurch berücksichtigt, dass eben die Forderung, die Vorsteuer, die wir darauf geltend gemacht haben, als uneinbringlich behandelt wird, korrigiert wird im Insolvenzforderungsbereich noch. Wenn jetzt tatsächlich später gezahlt wird, ganz oder partiell, dann wird wieder diese Forderung neu eingebucht, also diese Vorsteuerforderung des Insolvenzschuldners. Diesmal aber in der Masse, ist dann eine Masseverbindlichkeit, kann dann also gegen Umsatzsteuer in der Masse verrechnet
also
werden.
Also dann lebt es anteilig wieder auf.
Genau. Und ein weiterer denkbarer Fall ist ja auch, dass entweder im Rahmen einer Abschlagsverteilung oder im Rahmen der Schlussverteilung zumindest ein kleiner Teil auf die Verbindlichkeiten, die die Gläubiger zur Tabelle angemeldet haben, bezahlt wird. Auch dann ist es ja so, dass das dann wahrscheinlich etwas mit meinem Vorsteuerabzug macht.
Richtig, ja. Auch da muss entsprechend diese Korrektur vorgenommen werden.
Und dann eben quotal. Das quotal. Heißt, wenn ich tatsächlich vielleicht nur 3% auf die Forderung meines Lieferanten bezahlen kann, dann kann ich den Vorsteuerabzug auch nur zu 3% dann zum Schluss geltend machen.
Genau.
Ja, ich glaube, dann haben wir die Grundfälle jetzt verstanden hier. Ich denke, die Grundsätze gelten entsprechend auch, wenn ich außerhalb der Insolvenz, also wenn ich jetzt vorinsolvenzlich Sanierungsbemühungen habe, ne, wenn ich mir hier vorstelle, ich setze mich mit meinen Gläubigern, wo ich auch bei den Lieferungen im Zweifel die Vorsteuer schon gezogen habe, zusammen und sagt, hört mal zu, ich kann euch nicht bezahlen, wollen wir nicht querbeet, wie wir das so gerne machen, da einen Haircut verhandeln mit unterschiedlichen Gläubigern. Und wenn ich dann eben Gläubiger habe, die Waren geliefert haben mit Umsatzsteuer und der Gläubiger wäre bereit, der Lieferant wäre bereit zu sagen, okay, ich verzichte auf
50%,
dann habe ich natürlich einerseits den Gewinn daraus, ja, läuft mir wieder durch die G&V, aber ich muss sozusagen die Vorsteuer dann korrigieren und dann die Hälfte von meinen 19%, die ich schon vereinnahmt habe, dann nochmal abführen. So sind die Grundsätze dann auch entsprechend außerinsolvenzlich.
Was wir jetzt natürlich noch nicht geklärt haben, ist die Vorsteuer, die wir in der Masse geltend machen, die kann ja eventuell auch wieder anteilig nicht abziehbar sein. Das richtet sich ja dann wiederum ganz klassisch Umsatzsteuergrundsätze nach den Ausgangsumsätzen. Denn die Eingangsumsätze, deren Vorsteuer kann man ja immer Grundsatz nach dem Verhältnis der Ausgangsumsätze also abziehen. Wenn wir uns im Immobilienbereich bewegen, zum Beispiel nur mit steuerfreien Umsätzen, hätte man ja auch ohnehin keinen Vorsteuerabzug. Das ist natürlich auch wichtig jetzt zum Beispiel für die Insolvenzverwalter Vergütung. Der hat natürlich auch ein Interesse daran, dass seine Rechnung mit der Vorsteuer bestmöglich zum Abzug gelangt. Da gibt es auch etablierte Rechtsprechung, die auch hier unterscheidet zwischen Insolvenzen, die auf Abwicklung ausgerichtet sind und Insolvenzen, die auf Fortführung ausgerichtet sind. Und bei der Abwicklung, da kann man sich ja auch relativ leicht vorstellen, werden vielleicht auch Grundstücke veräußert, vielleicht auch steuerfrei. Und dann würden wir ja ganz schnell in die Vorsteuerabzugsbegrenzung reinlaufen. Und da hat der BFH, wie ich finde, überzeugend geurteilt, bei der Abwicklung kann es ja letztlich nicht mehr auf die noch aktuellen Abwicklungsumsätze ankommen, sondern es kommt vielmehr auf die bisherige Geschäftstätigkeit an. Das heißt, hatten wir bisher zum Beispiel ein klassisches Produktionsfertigungsunternehmen mit vollem Vorsteuerabzug, hätten wir auch jetzt in der Abwicklungsphase den vollen Vorsteuerabzug. Wenn es hingegen eine Bank zum Beispiel war, den Fall hatte ich mal, da gab es, glaube ich, 3% beim Aufteilungsschlüssel 3% abziehbare Vorsteuer, dann galt das auch für die Abwicklungsphase, obwohl wir dort in der Abwicklungsphase das Grundstück tatsächlich umsatzsteuerpflichtig veräußert hatten. Da ist es natürlich nachteilig. Und wenn man das Unternehmen fortführt, zum Beispiel im Rahmen der Eigenverwaltung, da ist keine BFH-Rechtsprechung, aber man kann das im Grunde aus der BFH-Rechtsprechung folgern, sind die aktuellen Umsätze relevant. Die Umsätze aus der Fortführung sind dann jeweils relevant für den Vorsteuerabzug.
Und für die Frage, in welchem Umsatz ich Vorsteuer abziehen kann nach meinem Geschäftsmodell und nach der Frage, wie viel ich eben selber umsatzsteuerpflichtig liefere oder nicht. Dann haben wir insgesamt 2 Folgen zur Umsatzsteuer gemacht. Ich hoffe, wir haben mit den beiden ein bisschen Licht in das Dunkel dieser gefürchteten Steuerart gebracht. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Führig und Herr Müller, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.